Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Dienstagabend, nein, am Mittwochabend, und das ist der Tag, an dem Sie planen, was Sie morgen machen. Und deswegen ist Anke Lewicke hier, die Frau, die uns sagt, was das Kino denn so bringt. Hallo.
Guten Abend.
Die Kinos scheinen sich zur Aufgabe gemacht zu haben, die NS-Zeit aufzuarbeiten mit Filmen wie The Zone of Interest zum Beispiel oder andere experimentelle Filme. Und jetzt hat der deutsche Regisseur R.P. Kahl das Theaterstück Ermittlung, ein Oratorium in 11 Gesängen aufgenommen, adaptiert von Peter Weiß aus dem Jahr 1965. Und die Grundlage des Stückes, das waren die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Und wie sein britischer Kollege Jonathan Glazer geht auch das ins Experiment und geht einen neuen Weg, um von Auschwitz zu erzählen. Das hat er dem Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Mir war es wichtig, diese Erzählung von Auschwitz, die auf dieser Plattform des Gerichtsprozesses stattgefunden hat, dass es einen Weg gab oder mir einen Weg aufgezeigt hat, über Auschwitz zu erzählen, ohne Auschwitz noch einmal zu wiederholen, indem man es filmisch versucht darzustellen.
Genau, das hat The Zone of Interest ja vermieden, indem das über die Tonspur lief. Wie hat R.P. Kahl, wie bildet er das Grauen ab in Auschwitz?
Also R.P. Kahl verzichtet eben auch auf die Bilder der Vernichtung, seien es jetzt dokumentarische oder nachgestellte. Und er versucht eben über die Sprache das Grauen spürbar und auch sichtbar zu machen. Also Peter Weiß war ja bei den Prozessen von 1963 bis 65 dabei, hat sich viele Notizen gemacht, dann hat er noch auf andere öffentliche Protokolle zurückgegriffen und hat dann eine Sprachfassung quasi kondensiert. 4 Stunden lang war das Theaterstück, 4 Stunden lang ist auch der Film. Und wir bekommen es hier mit einer Sprache der Verdrängung, des Verschweigens, auch des Unbeteiligtseins zu tun. Also wir werden damit regelrecht konfrontiert. Also alle haben nur Befehle ausgeführt, keiner fühlt sich verantwortlich. Und der von Rainer Bock gespielte Richter fragt aber unerbittlich nach.
Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen?
Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers.
Wann fuhren Sie?
Wenn Transporte ankamen.
Wie wurden die Transporte angekündigt?
Mit einer Sirene.
Wohin fuhren Sie von der Rampe aus?
Zu den Krematorien.
Fuhren die Ärzte mit?
Ja.
Was taten die Ärzte dort?
Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten.
Welche Sachen?
Ja, und in ihrer Nüchternheit und in ihrer Sachlichkeit dokumentieren diese Antworten noch einmal das Funktionieren der Todesmaschinerie. Und ganz furchterregend wird es dann, wenn zum Beispiel ein Zeuge auf die Bühne kommt, der für die Züge verantwortlich war, der dann erklärt, wie, also fast schon stolz sagt, das Streckennetz war sehr gut ausgebaut und die Züge kamen immer pünktlich.
So wie das klingt, hört es sich an, als ob das alles in einem Gerichtssaal spielt. Das ist fürs Kino vielleicht ein bisschen wenig.
Nein, das ist überhaupt nicht wenig in diesem Fall. Also die haben 3 Wochen lang intensiv geprobt und nur in 4 Tagen dann eigentlich gedreht. Und das Ganze wurde mit 8 Kameras aufgenommen. Und das ist schon ein Fernsehstudio, das sieht man. Die Gerichtsatmosphäre wird durch so ein paar Akten, Requisiten verkörpert. Dann sitzen da eben Richter, Staatsanwalt und der Ankläger. Und wie auf einer Tribüne die ganzen Angeklagten. In der Mitte ist ein Podest, wo die Zeugen und Zeuginnen auf- und abtreten mit Stehmikrofonen. Aber dadurch, dass das mit 8 Kameras gedreht wird, wird natürlich viel geschnitten. Also man hat zum Beispiel eine Kamerafahrt, wenn eine Zeugin erzählt, wie Frauen unfruchtbar bei medizinischen Experimenten gemacht wurden. Dann springt die Kamera eben auf den Kopf des Richters, der wirklich mit der Fassung ringt. Also man sieht so seinen inneren Kampf. Dann gibt es aber wieder einen Schwenk auf die Tribüne mit den Angeklagten. Und die haben einfach nur versteinerte Gesichter, tun so, als seien sie nicht angesprochen. Also das wird schon sehr filmisch durch Kamera und Schnitt aufgelöst.
Und funktioniert das für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch für dich?
Ja, also man wird schon richtig reingezogen, auch wenn das jetzt so ein bisschen paradox klingt bei diesem Thema. Und diese Zeugen und Zeuginnen reden einfach sehr nüchtern. Also sie schreiben uns keine Emotionen vor, sie lassen auch immer wieder Pausen. Und dadurch entstehen auch eben immer wieder die Bilder in unseren Köpfen. Und die große Leistung des Films ist, dass durch diese Zeugenaussagen einfach nochmal klar wird, das waren alles nicht nur Rädchen in einem Getriebe. Es geht vielfach um willkürliche Morde. Man hatte einfach mal ein Gewehr in der Hand. Es geht um Folter. Es geht um Foltergeräte, die extra gebaut, konstruiert wurden. Und es geht eben auch um verschiedene Schlagarten der Befehlshaber. Also man bekommt es hier wirklich mit menschlichem Sadismus und Abgründen zu tun. Und das ist schon ein sehr bewegender Film, der einem nochmal emotional vielleicht anders herausfordert, auch intellektuell neue Perspektiven aufwirft. Und anders als so viele Spielfilme zum Thema hat er eben nicht die kathartische Wirkung. Also man geht mit einer Schockstarre raus, aber es hat sich trotzdem etwas bewegt. Also der Film eröffnet schon so einen inneren Diskurs.
Also eine Bereicherung dieser Aufarbeitung der NS-Zeit. Mal sehen, ob das bei dem zweiten Film auch so ist, über den wir sprechen. Das ist nämlich eine Wiederaufführung, restauriert. Wim Wenders Klassiker Paris, Texas. Vor 40 Jahren hat er damit die Goldene Palme in Cannes gewonnen und viele schwärmen auch heute noch über diese US-amerikanischen Landschaften. Oder Wenders schwärmt über diese US-amerikanischen Landschaften.
Man ist in einem großen Caspar David Friedrich Gemälde, wenn man da steht. Es ist also wirklich atemberaubend. Es gibt nur Felsen, schroffe Felsen und diese Wüste und da ist nichts, absolut nichts. Da hat auch niemals jemals versucht, irgendwas zu veranstalten. Es ist pure Wüstengegend. Und das ist schon sehr romantisch und für so einen deutschen Romantiker für mich natürlich in Amerika ein wunderbarer Anfangsort.
Ja, und wenn man Paris, Texas heute sieht, ist der Blick des Regisseurs da romantisch oder romantisierend?
Ich würde sagen, er bricht doch mit diesen ganzen, mit der unendlichen Weite, auch wenn der Film die Westernlandschaft immer wieder feiert. Aber die Musik von Reikuder erzählt dann ja schon eine ganz andere Geschichte. Das sind ja diese schroffen Gitarrenklänge. Und sein Held mag auch etwas von der Getriebenheit eines Cowboys haben. Und der Film wird dann ja noch zu einem Roadmovie. Man weiß, dass dieser Travis eine Mission vorhat, aber er ist ja so wortkarg. Der Film wird dann zu einem regelrechten US-amerikanischen Roadmovie und es gibt immer wieder diese unendliche Weite, aber wir wissen, für diesen Travis gibt es gar nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Also er bricht schon mit einer klassischen US-amerikanischen Erzählung, aber am Ende darf auch dieser Travis ein bisschen heldenhaft sein.
Vielen Dank, Anke Lewicke, über zwei neue Filme, die morgen ins Kino kommen, nämlich Paris, Texas, jetzt nochmal wieder aufgeführt und das Oratorium, Ermittlung, ein Oratorium in 11 Gesängen von R.P. Kahl.